Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Schwangerschaftsepoche des Podcasts. Ich freue mich, dass wir immer noch bei dem Thema sind, weil es ist ein Thema, das einfach eine wunderbare Möglichkeit aufzeigt, mit der Homöopathie Menschen zu helfen. Und ich denke, dass nicht alle Leute jetzt wahnsinnig interessiert sind an dem Thema Schwangerschaft. Einige sind vielleicht noch nicht in dem Alter, andere sind schon lange darüber hinaus, andere wollen gar keine Kinder. So ist mir bewusst, das ist jetzt nicht die ganze Zielgruppe des Podcasts getroffen. Aber der Podcast ist für Homöopathie-Begeisterte und deshalb müsst ihr die Begeisterung teilen über die Themen, die ich ebenso habe. Und aktuell ist das eben mit der Schwangerschaft. Jetzt sind wir ja angekommen bei während der Geburt. Und da wird es so sein, dass ein paar Folgen zu dem Thema kommen. Ich finde auch relativ viele Gäste zu dem Thema was sagen. Also es kommen verschiedene Hebammen. Ich hoffe, dass noch jemand kommt von der Gynäkologie-Seite darüber reden. Mal gucken, ob das noch klappt. Ich hatte ja Ende des Jahres einige verloren und nicht alle Interviewpartner waren bereit, das nochmal aufzunehmen. Ich habe zwei Seminare mir angehört, die ich rezensieren will. Ich habe noch ein Buch vorzustellen. Also jetzt rund um dieses Thema während Geburt. Das wird jetzt nochmal ein größerer Haufen Informationen. Ich habe überlegt, das vielleicht dann auch mal wieder zweimal die Woche hochzuladen, bin aber noch nicht ganz schlüssig, damit sich auch das nicht so wahnsinnig in die Länge zieht, sonst ist es nämlich fast nochmal ein bis zwei Monate nur Geburt und das dann vielleicht doch ein bisschen erdrückend. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, eigentlich könnten wir mal wieder ein paar Mittel machen, so diese Verletzungsserie, die da parallel lief letztes Jahr. Das ist, glaube ich, auch recht gut angekommen. Da bin ich noch am Hin und Her überlegen. Ich will auch wieder andere Zeiten haben zum Podcast aufnehmen, weil ich merke, das geht immer ein bisschen besser für mich, wenn ich so am Stück dran bin. Das versuche ich auch zu organisieren, dass es im Alltag Platz hat. Aber wir nehmen im Moment, was wir kriegen können und im Moment ist eben das Thema immer noch Geburt. So, rufe ich mal meine Notizen auf. Also, grundsätzlich als Mann ist natürlich das Thema Geburt vielleicht jetzt nicht mein Spezialgebiet aus der Erfahrung heraus, sondern eher aus der Beobachterrolle, sowohl als Therapeut als auch als Mann. Und für mich als Mann kann ich sagen, ist das zweimal bei der Geburt meiner Kinder dabei gewesen sein zu dürfen, von Anfang an bis heute eigentlich ein oder der heiligste Akt, den ich bisher beobachten konnte auf dem Planeten. Also dass die Geburt eines neuen Kindes, das ist der ist ja grundsätzlich schon lebendig im Bauch, aber wenn es dann wie auf der Welt ist, also oder aus der Mutter heraus auf der Welt ist, das ist schon ganz ein spezieller Moment. Der ist auch irgendwie schnell für mich als Mann auch irgendwie hektisch, weil ja dann sehr viel passieren muss in der Zeit. Das ist ja nicht wie vorher, wo man 9 Monate wartet und dann wartet man halt nicht mehr 9 Monate, sondern je nach Geburtsverlauf Stunden und dann geht es plötzlich alles ganz schnell. Dann ist das Kind irgendwie auch schon da und dann liegt es auch schon auf der Mutter drauf und ja, also Die zwei Geburten von meiner Frau, die waren jetzt, was den Geburtsvorgang angeht, ja, irgendwie nicht hektisch. Das gibt es natürlich auch anders. Aber dieser Moment war irgendwie schnell und wunderschön. Und ich bin ja auch, was so die Stimmung in einem Raum angeht, sehr empfindlich. Weiß nicht, ob es da inzwischen tatsächlich auch was zum Nachweisen gibt, aber man merkt ja einfach, ob man mit einem ärgerlichen Menschen in einem Zimmer ist oder mit einem traurigen irgendwie. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich kann das sehr gut wahrnehmen, so die Stimmung in so einem Raum. Oder vor allen Dingen, wie ich auf die Stimmung im Raum reagiere, das kann ich sehr gut wahrnehmen. Ist vielleicht jetzt gar nicht so was Besonderes, aber diese Stimmung, die in dem Moment dieser, also des echten Austreten des Kindes aus dem Bauch der Mutter, das war wirklich ein Moment, der mich heute auch immer noch berührt, wenn ich daran denke, dass so eine Stimmung im Raum, die, wenn man das nicht erlebt hat, kann man das auch niemandem erklären. Und ich weiß natürlich nicht, ob das bei jeder Geburt so war. Wir hatten ja zwei sehr unterschiedliche Geburten von der Lokalität her, vom Ablauf her, von der Betreuung her, aber der Moment war sehr ähnlich von dem, wie es sich angefühlt hat. Heilig meine ich jetzt natürlich nicht im Sinne unbedingt von einem religiösen Bezug. In Ermangelung an einem besseren Wort bleibe ich aber dabei. Für mich beschreibt das sehr gut, weil grundsätzlich gefühlt entsteht ja da aus dem Nichts etwas Neues. Also die Frau, respektive der Körper der Frau oder unter uns Homöopathen gesprochen, die Lebenskraft des neuen Menschleins, was da heranwächst, erschafft aus einer befruchteten Eizelle Milliarden an Zellen, die in einer Harmonie zusammenarbeiten, die sich eigentlich unserem Verständnis immer noch größtenteils komplett entzieht. Und das sind nur die Sachen, die wir sehen können. Wer weiß, was es da noch alles gibt, was wir nicht sehen können. Das ja auch noch läuft. Und da ist es schon wirklich recht gewaltig und irgendwie dann doch wieder so trivial, weil es normal ist. Und mir fällt das öfter auf mit Patienten, dass das, was normal ist, irgendwie sehr speziell ist eigentlich für viele Menschen. Also Menstruation darf man nicht drüber reden, Stuhlgang darf man nicht drüber reden, Schwitzen darf man nicht. Riechen darf man nicht. Sexualität, gut, inzwischen kann man Serien drüber machen und es hat dann so eine humoristische Distanz oder es hat dann eine sehr lustvolle Distanz, aber das echte Erleben der Verbindung von zwei Menschen, wenn man darüber redet, ist man dann schnell irgendwie esoterisch oder im Tantra-Bereich oder so, dabei ist das ja wieder was völlig Normales eigentlich. So grundsätzlich scheinen so normale Sachen irgendwie einerseits was sehr Besonderes zu sein, sonst könnte man ja drüber reden. Auf der anderen Seite ist es ja aber halt auch so normal, dass man eigentlich mit jedem darüber reden könnte. Aber die Vergleichbarkeit ist vielleicht auch dann so hoch. Ja, das ist auf jeden Fall, was ich festgestellt habe, so. Ist das Normale irgendwie natürlich normal und deshalb trivial, oder? Ich meine, jede Sekunde werden Kinder geboren. Es ist in dem Sinne von unserer Art der Gesellschaft nichts Einzigartiges auf den ersten Blick, oder? Wow, ein Kind ist geboren. Wenn es jetzt einmal im Jahr stattfinden würde, so wie jetzt aktuell Karneval oder Fasnacht oder wo immer ihr dann gerade seid, oder? Dann ist es irgendwie zwar jährlich wiederkommt, aber dann irgendwie was Besonderes, denn dass ein Kind geboren ist, ist irgendwie ja für die Welt als solche dann auf den ersten Blick irgendwie gar nicht so besonders. Erst wenn der dann in 30, 50, 100 Jahren vielleicht die Welt in Schutt und Asche legt, dann war es das was Besonderes, das wusste die Welt nur noch nicht. Aber glücklicherweise machen das ja wenig Menschen. So insgesamt scheint es was Triviales. Ich habe das aber als was sehr extrem Heiliges erlebt. Und das kann man irgendwie auch nicht genug wertschätzen. Also wir haben ja einen glücklichen Zustand jetzt hier in dem Teil von Europa, wo ich jetzt lebe und wo auch der Großteil der Leute den Podcast hören, der ist ja auf Deutsch. Wir wohnen ja in einem Bereich von Europa, wo die Frau einigermaßen inzwischen ja eine Stellung hat, die man einigermaßen inzwischen als gleichwertig bezeichnen kann. Ich weiß, da gibt es noch viel Luft nach oben. Das ist ja eigentlich mit allen Themen so. Also auch in der Homöopathie gibt es ja noch sehr viel Luft nach oben. Und in jedem Bereich ist es so an der Gleichwertigkeit von Mann und Frau oder allgemein von Menschen, wenn man es nicht mal auf die Geschlechter spezifisch nimmt, dann ist an der Gleichwertigkeit von Menschen noch einiges zu tun. Auch unter den Homöopathen herrscht da ja gar kein Respekt und Gleichwertigkeit, nicht mal anderen Homöopathen gegenüber. Und sobald es dann außerhalb der Methode stattfindet, eben auch nicht mehr ein gleichwertiges Gefühl gegenüber Medizinern, oder? Da sieht man sich dann eher vermindert, weil man keine Antibiotika hat, oder erhöht, weil man keine braucht. Ja, so diese Gleichwertigkeit herzustellen, ist ja eh sehr schwierig. Und trotzdem finde ich immer noch, dass das, was die Frau zur Gesellschaft oder was die Frau zur Welt beiträgt, und das ist ja nur wirklich nicht reduziert auf das Kinderkriegen, aber den Beitrag, den eine Frau leisten kann, wenn sie ein Kind beiträgt, ich finde, dass der Punkt zu wenig gewertschätzt, weil er eben auf irgendeine Art und Weise dann doch wie trivial ist. Und eben ja überhaupt nicht. Ich meine, was eine Frau, was da alles mit dranhängt, ist ja in einer Podcast-Episode und vielleicht auch in 10 überhaupt nicht zu erklären. Da gibt es ja bücherweise Literatur drüber, was das an Umstellung bedeutet für die Frau, was da körperlich abläuft bei ihr und so weiter. Also das sind ja Informationsberge und davon wieder nur ein Teil, den wir halt auch meinen zu verstehen. Also das ist ja dann am Schluss nicht mal alles, sondern nur der Teil, den wir inzwischen gerafft haben. Ja, und ich denke sowieso, dass uns als Menschheit Dankbarkeit und Wertschätzung und Respekt gegenüber allem anderen, was so lebt, und sowieso viel besser stehen würde als die Überstellung über andere, wo wir der Meinung sind, wir können besser oder können mehr oder können wichtiger oder irgendwas oder richtiger. Ne? Ich denke, dass auch uns selber das besser tut und auch das Unterstellen, ne? Oh, der ist viel besser als ich, oh, der kann das, oh, der kann das, und den anderen sozusagen dann erhöhen, um sich dann darüber aufzuregen, dass er so arrogant ist. Also diese ständige, bin ich schlechter, bin ich besser, dann such mir einen, die meisten vergleichen sich ja gern mit Besseren, die anderen vergleichen sich lieber mit Schlechteren und am Schluss stimmt beides nicht. Ne? Das, die gleiche Wertigkeit, das ist etwas, was ich glaube, was uns als Menschheit einfach viel besser steht als diese Vergleicherei. Und trotzdem darf es natürlich dann einzelne Wertschätzungsmomente trotzdem geben, die dann nicht heißen, dass ich das andere nicht wertschätze, nur weil ich das nicht erwähne. Aber die Leistung der Frau, ohne das jetzt wirtschaftlich zu meinen, sondern einfach das, was sie der Welt gibt, oder? Ich finde, dass das relativ wenig gewertschätzt wird. An erster Stelle erstaunlicherweise von der Frau selbst. Und das ist ja, wenn wir verstehen, dass Probleme vom Zentrum zur Peripherie wachsen, dann macht es natürlich keinen Sinn, die mangelnde Wertschätzung der Frau sich gegenüber beim Mann zu suchen, auch wenn der daran eine große Rolle spielt, auch geschichtlich gesehen, kommt das ja nicht von irgendwoher. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig die Frauen ihre eigene Leistung, ihre eigene Heiligkeit im Sinne der einen neuen Menschen ja irgendwie kreieren, so, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, und den zur Welt bringen und sich ja dann anschließend, egal in welcher Art, ob viel oder wenig, das will ich gar nicht bewerten, ja kümmern und vielleicht sogar ernähren, wenn sie das können und wollen und so weiter. Also natürlich gibt es für den Mann auch gewisse Änderungen. Und die können auch massiv sein, wenn sich das zum Beispiel das Rollenbild in der Art ändert oder einfach eine andere Absprache stattfindet, dass da 50-50 gearbeitet wird oder vielleicht sogar der Mann Hausmann ist. Natürlich ändert sich was. Aber es ist doch was anderes, ob ich einen Menschen in meinem Körper heranwachsen spüre und den dann auf die Welt bringe und mit ihm verbunden bin über eine Nabelschnur. Ich meine, das ist ja eine Verbundenheit, die, wenn es da auch energetische Verbindungen gibt zwischen den beiden Wesen, ich habe zum Beispiel schon gelesen, dass sich das Kind als Einheit mit der Mutter fühlt, also nehmen wir mal an, das würde stimmen und das wäre tatsächlich ein Einheitsgefühl der beiden, das ist ja eine Art von Einheit, die wir anschließend, wenn wir den Mutterbauch verlassen, ja wahrscheinlich erst wieder wahrnehmen, wenn wir gestorben sind. So etwas Einzigartiges auf dem Planeten, diese Erfahrung zu machen und dann die Erfahrung des Kindes zu machen, dass es sich löst von der Mutter und die Erfahrung der Mutter zu machen, dass sich das Kind löst und dass das plötzlich wie zwei Menschen sind, die zwei verschiedene Bedürfnisse haben und so weiter. Also das übersteigt ja eigentlich unser Verständnis und auch die Worte nachher, wie sich das anfühlt und vor allen Dingen natürlich mein Verständnis und meine Worte als Mann übersteigt das dann noch bei weitem, weil ich es ja nicht mal richtig so wahrnehmen kann, diese Einheit in der Art, weil es ja nicht in meinem Bauch heranwächst. So, ich finde, habe extra viel Zeit dafür genommen in der Episode, weil mir das ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir vom Zentrum aus diese Wertschätzung wieder auch ins Leben bringen dürfen. Und das ist, was diesen Punkt angeht, aus meiner Sicht als Mann die Aufgabe der Frau, sich selber und diesen heiligen Akt in einer viel größeren Art und Weise wertzuschätzen, ohne dass das ein Vergleich ist, zum Beispiel mit Frauen, die wählen, das nicht zu machen, ein Kind zu kriegen oder die das nicht gönnen, also die sind ja deswegen nicht weniger wertvoll. Das ist ja ein ganz gefährlicher Gedanke, oder? Wenn ich sage, oh, es ist so heilig, ein Kind zu bekommen, dann ist es dann irgendwie unheilig, keins zu bekommen. Das ist, meine ich, überhaupt nicht. Das ist wirklich eine ganz spezielle Beleuchtung von etwas, was ich finde, was vielen Frauen gut täte und dann eben, wenn es mir gelingt, in der Praxis da auch so ein bisschen diesen Samen zu wecken und das mit der Frau auch so zu besprechen, dann merke ich auch, dass die Frau mehr auch aufblüht in der Schwangerschaft und viele Beschwerden sich allein schon nur dadurch lösen, dass sie innerlich wieder merkt, wow, was ich da mache, ist eigentlich richtig genial. Und da hängt ja viel mehr dran, wenn wir dann einen kurzen Ausblick noch ich mir erlaube, dann ist es natürlich so, dass die Frau an sich in der Wertschätzungsebene auch an allem beteiligt ist, was das Kind hinterher kreiert. Also körperlich gesehen sind ja die Eizellen des geborenen Kindes, wenn es ein Mädchen ist, bereits schon im Körper der Mutter. Also Großmutter, Mutter und Enkeltochter oder Enkelsohn sind ja bereits schon wie angelegt in einem Körper. Also es ist ja bereits die nächste Generation, die dann schon mit beeinflusst wird. Also das Leben, was da weitergibt und wenn sozusagen eine Mutter ein, zwei, drei Kinder hat, dann ist sie ja wie auch ein Teil daran beteiligt, was dieses Kind nachher dann macht. Also keine Ahnung, das ist auch kein Wertthema, aber eine Mutter bringt ein Kind auf die Welt und das Kind wird irgendwann, keine Ahnung, Homöopath. So, und dieser Homöopath hilft dann einem 10, 100, 1000, 10.000 Menschen dabei, ihre Selbstheilungskräfte zu steigern und gesund zu werden. Aus der Ebene der Dankbarkeit und der Wertschätzung heraus hat die Mutter einen riesen Anteil daran. Es geht nicht um Lob oder besser oder schlechter oder sonst was. Es geht einfach darum, wahrzunehmen, dass wir als Eltern einen Anteil daran haben, was nachher das Kind macht, ohne verantwortlich zu sein, ohne die Hand zu führen, zu sagen, ich habe jetzt alle da gesund gemacht, weil mein Sohn das macht oder so, sondern einfach die Wertschätzung nach innen dann zu nehmen. Nicht im Facebook das zu posten, sondern nach innen zu nehmen und zu sagen, da kann ich einfach auch verdammt stolz drauf sein. Einerseits auf mein Kind, andererseits aber auch auf mich, ganz für mich alleine vorm Spiegel, stolz zu sein darauf, dass ich wie daran beteiligt bin, dass in der nächsten Generation irgendwas stattfindet. Da möchte ich jetzt auch den Beruf des Homöopathen nicht höher setzen. Selbst wenn der irgendeinen Job hat, der irgendwas kreiert, der irgendwo Teil dieses Systems ist und Bäume fällt oder Tiere pflegt oder meine Überweisung von A nach B tätigt, was ich gar nicht ja könnte ohne diesen Menschen und so weiter. Diese ganzen Urteile, die dann damit kommen, dass irgendwie Kachel, wie heißt das? In der Schweiz heißt es Plättileger. Super, hä? Plättileger, wie heißt das? Der Typ, der kachelt? Keine Ahnung. Sanitärfachmann, ich weiß es nicht. Das ist ja nicht ein weniger wertvoller Job. Wir haben diesen Wert irgendwie durch den wirtschaftlichen Teil mit reinfließen lassen in das, dass plötzlich, weil der weniger verdient, irgendwie auch vielleicht weniger wertvoll ist. Das können wir ja gar nicht so richtig erfüllen, weil auf der anderen Seite ist die Arbeit viel anstrengender als zum Beispiel jetzt meine körperlich oder körperlich gesehen leistet der ja deutlich mehr als ich. Ich leiste geistig mehr. Warum ist das mehr wert als die körperliche Arbeit? Also das, wenn ich mir das immer frage, warum verdiene ich eigentlich mehr als jemand, der an der Kasse arbeitet oder die Regale einräumt, stelle ich mir fest, dass das ja dann auch automatisch wie so Werte erzeugt. Okay, der verdient mehr, also ist der wertvoller, ne? Der andere Bullshit. So diese Wertschätzung, die nachher wieder von innen kommen darf, die hat natürlich viel größere Dimensionen, aber worauf ich hinaus will, ist, dass das am Schluss eben zur Heilung beiträgt. Wenn ich mich selber wertschätze, mir selber auch einen Selbstwert anrechne, und der ist aber immer höher als was wir uns geben, bin ich sicher, der Wert, den wir tatsächlich haben. Der Robert Betz vertritt die Meinung, dass jeder Mensch ein Segen ist für alle anderen, denen er begegnet. Ob er in der Rolle des Engels auftritt oder, wie der Robert Betz sagt, in der Rolle des Arschengels auftritt und meine Knöpfe drückt. Und dann sind wir dann schon weit in der Schattenarbeit und was es nicht da alles gibt. Für psychologische Themen mag ich jetzt gar nicht da riesig drauf eingehen, sonst komme ich gar nicht mehr zurück. So, wenn ich mich wieder fühle als dieser Segen, in der gleichzeitigen Wahrnehmung, dass das der andere ja aber auch ist. Also ich bin nicht mehr Segen als der andere, sondern jeder Mensch ist ein Segen. Ob dem ich begegne, bin ich ein Segen, aber jeder, der mir begegnet, eben auch. Das ist ja, was ich auch schon mal gesagt habe, meine innere Haltung den Patienten gegenüber. Jeder Patient kommt mit einem Geschenk zu mir. Und sei es nur, dass er mir sagt, wie man es nicht macht. Wobei viel öfter die Patienten mir sagen, hinterher auch durch ihren Heilungsweg, wie man es macht. Oder viel genauer, wie sie in ihrer Einzigartigkeit ihr individuelles Problem, wenn man so will, gelöst haben und über sich hinaus gewachsen sind und was dafür in dem Fall nötig war. Und das ist ja einerseits das beste Kinoerlebnis, was man haben kann, weil man ist live dabei, emotional, hautnah. Auf der anderen Seite hat es ja auch immer was Challenge-mäßiges. Ich finde, Homöopathie hat auch viel herausfordernden Anteil, das richtige Mittel zu suchen. Kann ja auch bis zu einer Sucht werden, oder? Der ich immer mal wieder verfalle, wenn ich dann abends merke, oh, ist schon wieder 2 Uhr. Hast du mal wieder ordentlich übertrieben. Aber das hat ja auch diesen Charakter von etwas erreichen, etwas schaffen. Etwas gewinnen oder das richtige Mittel gefunden zu haben und so weiter. Also, und dieses Wachstum von innen heraus, was die Frau in ihrer Wertschätzung wieder mehr sich einfach erlauben darf, innen sich selbst als Segen zu verstehen und sei es eben nur im Moment zu sehen für dieses neue Wesen, was da wächst, eine Familie zu gründen. Ich glaube, dass der Gesundheit viel mehr beitragen würde, als wenn die Frau immer wieder überlegt, oh, was muss ich jetzt alles machen und was darf ich nicht machen und welchen Erziehungsratgeber muss ich lesen und wie muss ich dann das und kann der Kind bei uns im Elternbett schlafen, soll ich das tragen, soll es den Kinderwagen, soll es im Kinderwagen nach vorne gucken und dann nach hinten gucken? Das sind alles ganz wichtige Fragen. Ich weiß. Aber das sind periphere Fragen. Das sind Dinge, die uns ablenken davon, nach innen zu gehen und den Stamm und die Wurzeln zu stärken. Und das ist, was wir Homöopathen einerseits von der Sichtweise her ja tun, vom Zentrum zur Peripherie, wie alles wächst, da alles stabilisieren. Wenn wir das Zentrum stabilisieren, des Menschen, dann wächst die Peripherie besser. Das ist bei jeder Pflanze zu sehen. Nicht, dass es nicht manchmal notwendig ist, ein paar Äste zu schneiden, Blätter abzunehmen, die nicht mehr so gut sind und im Herbst sogar einiges fallen zu lassen vom Leben. Aber grundsätzlich, wenn ich was aufbauen will, dann macht es immer Sinn, das zentral zu tun und nicht an einem Blatt rumzubasteln. So, ich sehe, wir sind schon weit über die Zeit, aber das war mir wichtig. Das ist der erste Punkt auf meiner Liste von Punkten, die ich besprechen wollte. Bis heute, die Folge geht jetzt ein bisschen länger. So, an alle, die noch nicht abgeschaltet haben, weil ich einmal zu oft Wertschätzung gesagt habe, für die war ich Arschengel. Die noch da sind, herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich über Geburt reden. Das will ich jetzt auch tun. Grundsätzlich ist während der Geburt eigentlich ja nicht so ein besonderes homöopathischer Bereich, weil viele Homöopathen ja wie ich arbeiten in selbstständiger Praxis mit einem regulären Patientenstamm, der ja eigentlich zu mir kommt. Und nur in den seltensten Fällen fährt ja der, sag ich mal, Otto-Normal-Homöopath, zumindest von denen ich weiß, woanders hin. Das ist vielleicht unter den Tierhomöopathen dann deutlich verbreiteter, dass die auch dann bei Geburten anwesend sind. So, das wäre sicher ein großer Bereich, wo man da dann auch homöopathisch sicher mithelfen könnte. Aber unter Menschen ist es ja im Moment so, dass der Großteil der Geburten im Krankenhaus stattfindet. Was ja schon einiges darüber aussagt, weil es ja überhaupt gar keine Krankheit ist, eine Geburt schon gar nicht. Aber weil eben Kindersterblichkeit und Frauensterblichkeit in der Vergangenheit sehr hoch war und heute immer noch wäre, wenn ich so meine Patienten oft höre, wie viele da den Notfallkaiserschnitt gebraucht haben. Also subjektiv gesehen würde ich sagen, jeder dritte, vierte hat einen unfreiwilligen Notkaiserschnitt. Man weiß natürlich nicht, wäre es nur irgendwie anders gegangen, aber die machen das ja schon früh, aber ja auch nicht so früh, dass man jetzt ja sagt, jeder Kaiserschnitt ist da unnötig. Manche sind ja auch direkt geplant. Also wenn man die alle mitzählt und sagt, okay, jeder dieser Kaiserschnitte wäre unter Umständen ein Teil, wo das Kind oder und die Mutter gestorben wäre, dann wäre das ja natürlich eine horrende Zahl an Geburtstraumata, die ja dann über das Kaiserschnitt-Trauma, was ja selber eins sein kann, dann auch weit hinausgeht, ne? Wenn die Frau gestorben ist bei der Geburt und der Kind übrig bleibt oder andersrum oder beide sterben, so ist das ja grundsätzlich auch ein Segen als Menschheit, dass wir da lebenserhaltende Eingriffe starten können, die in der Regel ja wirklich beide retten. Und dass das Kind dann eben unter anderen Umständen vielleicht auch gewisse Defizite hat, weil es jetzt nicht durch den Geburtskanal ist und das bei der Lungenreifung mithilft und alles das, was ich da schon gelesen habe, ich aber selber gar nicht weiß, ob das dann nachher stimmt. Trotzdem ist es ja erstmal, dass es lebt. Und das erstmal grundsätzlich positiv. So haben wir einen großen Bereich an Geburten, die ja dann tatsächlich in den Bereich der Krankheit hineinkommen, eigentlich sogar sozusagen Vermeidung von Todesfällen, schweren Komplikationen, Behinderungen, Sauerstoffmangel unter Geburt und was nicht was alles, Herztonabfall und damit ein viel größeres Trauma für die Frau, am Schluss der tote Kind in den Händen zu halten, als nachher den Kaiserschnitt zu haben. Na, das ist ja dann der Wahl des geringeren Übels, zumindest sehe ich das so. Aber trotzdem ist das natürlich primär jetzt erstmal keine Krankheit und ist deswegen ja eigentlich nur im Krankenhaus die Geburt, um eben diesem lebenserhaltenden Eingriff erleichtern zu können, dadurch, dass eben dann man nicht erst noch von daheim zum Krankenhaus fahren muss oder wo man halt gebärt. Und weil das eben dann im Krankenhaus stattfindet und das Krankenhaus in aller Regel auch hier in Chur nicht homöopathiefreundlich bis homöopathiefeindlich ist, gibt es dann halt inzwischen hier in Chur nicht mal mehr Hebammen, die unter der Geburt homöopathisch behandeln, was ja in der Regel dann keine Homöopathen sind. So Homöopathen im Geburtssaal, würde ich einfach mal ganz frech behaupten, sind hier in Europa selten bis wenig. Ne? Da gibt es Hebammen, die sehr gut ausgebildet sind in der Art. Deshalb habe ich auch einige Hebammen ins Interview eingeladen, damit ich nicht nur von meinen 10 Fällen berichte, die ich da betreuen durfte bisher. Das ist ja statistisch gesehen ein Witz. Um da dann wirklich auch das mit Inhalten, praktischen Beispielen und so aufzufüllen. Ganz interessant ist, das kann ich ja mal von meinen Fällen erzählen, die ich bisher hatte. Und zwar habe ich relativ viele Arzneien im Kopf und versucht anzuwenden in dem Akuten der Geburt, die eigentlich eher einen akuten Bereich abdecken. Also zumindest wenn man sie auf den ersten Blick lernt, dann ist ja eine Arznei relativ lokal auf den Gebärmuttermund, der verhärtet ist und so weiter. Und meistens, weil ich ja da mit einer Hebamme zusammenarbeite in Chur, die mich ab und zu anruft, wenn sie Hilfe braucht, das sind so meine Erlebnisse, die ich hatte, dann hat sie mich oft angerufen und hat all diese akuten Arzneien schon gegeben. Na, eins für, dass die Wehen da lang gehen und eins für rigiden Muttermund und eins für das und eins für dies. Also von der Betrachtungsweise recht medizinisch, was aber in so einem akuten Bereich auch absolut legitim ist. Das darf man und muss man teilweise auch, dass man dann nicht sagt, ja, okay, Sie haben gerade Geburtsstillstand, was haben Sie denn am liebsten zu essen? Oder hat Ihre Mutter auch immer Geburtsstillstand gehabt, dass man dann sagt, okay, ich mache dann einen miasmatischen Fall draus. Ist das vererbt, der Geburtsstillstand? Das ist ja in so einem Fall, wenn das unter Geburt ist, fällt es mich irrelevant. Das könnte man vorher einmal hören, um vielleicht darauf vorbereitet zu sein. Aber grundsätzlich ist das ja nichts für jetzt zu wissen. So fand ich es recht interessant, dass wann immer ich dazugeholt habe, ich eigentlich eine Arznei verschrieben habe, nachher auf den Zustand der Patientin, vorrangig vom Gemüt, also wie sie sich verhalten hat. Weil die Arzneien, die lokal auf den Muttermund wirken und in der Arzneimittelprüfung verhältnismäßig wenig Gemütssymptome hervorgebracht haben, die haben dann eben Symptome wie rigider Muttermund, besser Wärme, besser Kälte, muss sich bewegen, liegt ruhig, schwitzt, hat Durst, hat keinen Durst, solche Sachen, oder? Und ich habe dann oft gefragt, weil die Hebamme all die Mittel schon gegeben, habe ich oft gefragt, ja, aber wie verhält sich denn die Patientin? Das ist eigentlich auch so ein bisschen geschuldet, dass ich eben keine Erfahrung habe im Geburtssaal, sondern nur Erfahrung habe mit Menschen, die hier sitzen und mit mir reden. Und ich die Homöopathie eben darüber kenne, dass ich den Mensch kennenlerne und eben nicht den Gebärmutterhals, ne? Den lerne ich ja hier in meiner Praxis nie kennen. So. Das heißt, ich lerne den Menschen kennen und da habe ich halt oft gefragt, ja, wie ist denn der Mensch? Und habe dann gesagt, okay, nach Mangelung an Symptomen und weil du schon all die Mittel gegeben hast, die ich auch überlegt habe, machen wir so, gib ihr doch mal eine Arznei für das, dass sie Angst hat, aber diese Angst nicht zeigt, zum Beispiel. Dass sie eigentlich am Ende ihrer Kräfte ist, sich aber immer noch kontrolliert und zusammenreißt. Dass sie eigentlich zum Heulen wäre, sie aber unter den Umständen versucht, stark zu bleiben. Und das habe ich manchmal rausgefunden, indem ich gefragt habe, du, wie war sie denn vorher, in den Hebammen-Sprechstunden vorher? Hat sich da auch mehr zusammengerissen oder emotional gewesen und über diese Symptome dann zu Arzneien gekommen bin und jede, ich hoffe, dass ich jetzt gerade keinen Blödsinn erzähle, aber in meinem Kopf, jede Unterstützung, die ich mit der Homöopathie damals geboten habe, hat eben dazu geführt, dass der Verlauf besser geworden ist. Und ich glaube, alle Sachen, die ich beteiligt war, ja, konnten dann auch natürlich gebären, obwohl es eben zwischendurch danach aussah, dass sie dann doch noch ins Spital gehen mussten. Und das ist natürlich sehr spannend und ist wieder auch für die Theorie der Homöopathie eine Unterstützung, dass es eben, wenn eine Arznei zentral wirkt, sie eben unter Umständen, auch wenn sie vielleicht die lokalen Symptome vom Gebärmutterhals jetzt nicht so stark berücksichtigt, auf den ersten Blick, im Nachstudium sieht man denn, dass es dann trotzdem passt, aber dass man eben über den Mensch und sein Wesen sehr wohl auch eine Arznei verschreiben kann, die dann lokal eine großartige Wirkung hat. In der Folge, wo ich mit meiner Frau spreche, da reden wir ja auch über die Intervention bei der Geburt von meiner Frau. Das war ja auch sehr spannend. Das hat ja auch Frau Dr. Bitschner da nochmal gesagt, dass eben nach einer Arznei eine Frau dann einschläft oder die Wehen komplett aufhören nach einer homöopathischen Arznei. Sie auch wieder ein großartiges Beispiel finde für oder die gegen eigentlich einen reinen Placebo-Effekt spricht, oder? Weil der Placebo-Effekt ja vor allen Dingen das unterstützt, was die Probanden erwarten oder was ihnen einsuggeriert wird oder was sozusagen in dem Erwartungsspektrum ist, und dass die Frau selber dann einschläft, es liegt ja weder in ihrem Erwartungsspektrum noch in irgendeiner natürlichen Reaktion auf einen Placebo hin. Oder dass dann plötzlich Tränen fließen, dass sie plötzlich loslassen kann, weil man ja auch unter Geburt mit der Frau nicht viel spricht und da auch keine langen Gespräche führt. Man fragt sie auch nicht viel und so weiter. So ist ja auch der ganze einfühlsame Teil, den der Homöopath angeblich auf den Patienten hat, in dem Fall null, weil ich gar nicht da war und die Hebamme ja vorher schon einfühlsam war und danach auch. Das ist also ein großartiger Bereich, um auch zu sehen, dass Homöopathie weit über den Placebo-Effekt hinaus Wirkungen erzielen kann, immer unter der Voraussetzung, dass man eben die korrekte Arznei findet. Und das ist eben mit den inzwischen, ich weiß nicht, 2600 potenziellen Arzneien in Homöopathie eigentlich fast unmöglich geworden, weil auch ja die Computerprogramme das gar nicht hergeben. Also ich kenne zumindest kein Computerprogramm, was all diese Arzneien in einem vernünftigen Maß und Gewichtung berücksichtigt. So gesehen ist Homöopathie eigentlich dann auf vielen Ebenen grundsätzlich, kann man fast sagen, eigentlich palliativ, also es begleitet die Geburt, also begleitend ist wahrscheinlich besser als Palliation. Man heilt da ja nichts, weil es im Prinzip auch nichts in dem Sinne Krankes gibt, sondern eine individuelle ablaufende Geburt. Und wenn da denn eben individuelle Abläufe sind, die eben im Moment dazu führen, dass Mutter und Kind starke Schmerzen haben oder dass sie eben der Geburtsfortschritt nicht ist, dass sich der Gebärmutterhals nicht mehr, Gebärmuttermund nicht öffnet und so weiter, dass solche Sachen dann sind das natürlich erstmal natürliche Vorgänge, ne? Kann man sich streiten, ob man überhaupt eingreifen soll. Aber wenn man mit der Homöopathie eingreift, wissen wir ja, dann zwingen wir dem Körper ja in nichts auf, wenn wir das nicht überdosieren, sondern wir bieten ihm eine Hilfe an, und wenn wir die Lebenskraft auf der richtigen Frequenz unterstützen, dann bringt sie anschließend einen individuellen Verlauf in Gang, der dann aber zu mehr Gesundheit führt in der Beobachtung. So, Homöopathie kann rund um diese Geburt eben ein ganz wichtiger Punkt sein. Wenn wir das, was danach kommt, diese ganze Nachgeburt von der Mutterkuchen, Plazenta, und all das mit einbeziehen mal in die Geburt, dann gibt es da noch viele Sachen, die Homöopathie liefern kann, weil es sich ja bei dem Geburtsvorgang dann unter Umständen auch um eine Verletzung handelt, des ganzen Intimbereichs der Frau. Die kann gerissen sein oder dass sie viel Blut verloren hat. Also da gibt es dann eine ganze Reihe von Arzneimöglichkeiten, was man da machen kann. Und da bin ich immer wieder begeistert, was da auch in kurzer Zeit für Möglichkeiten gibt. Ich habe gerade wieder eine Geburt kurz nach Geburt begleiten dürfen mit Darmtätigkeit, die nicht gekommen ist, mit Blasentätigkeit, die nicht gekommen ist, wo sie zweimal katheterisiert werden musste, wo dann nach dem Arzneimittel sie 5 Minuten später aufs WC gesprungen ist und dann urinieren konnte, wo die Blähungen besser geworden sind durch eine Arznei, wo dann die Erschöpfung rasch innerhalb von Stunden besser geworden ist nach einer Arznei. Also wirklich großartig, wie man da die Frau unterstützen kann. Auch wenn es vielleicht nicht nötig ist, sie erholt sich sicherlich auch ohne Homöopathie in der Regel von solchen Sachen. Aber ich finde, bei so viel Unterstützung, die wir sonst ja auch immer gern in Anspruch nehmen von Sachen, die vielleicht auch von selber besser werden oder wo man halt einfach dann dem Natürlichen ja entgegenwirkt durch Vitamine und so weiter, kann man auch die Homöopathie dann bedenkenlos einsetzen, weil sie ja eben auch in so Situationen habe ich nie gesehen, dass sie sich die Symptome verschlimmern würden auf eine Art und Weise, die nicht zumutbar wäre oder irgendwas sonst an Erstreaktionen machen, sondern dann wirken sie in der Regel einfach heilend und unterstützend, und das finde ich eben auch immer wieder großartig und erstaunlich aufs Neue, wie das dann so geht. Grundsätzlich vielleicht möchte ich noch über ein Thema reden, was mir immer sehr wichtig ist, was ich auch in der Praxis immer wieder unterbringe. Das ist dieser Anteil aus männlichen und weiblichen Qualitäten. Ich weiß, das ist grundsätzlich ja mal eine willkürliche Einteilung, die ich jetzt auch nicht vorgenommen habe. Ich merke aber, dass es den Frauen hilft, deshalb rede ich darüber mit vielen Frauen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die meisten Frauen an eine Geburt gehen mit dem Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle. Und sie bereiten sich sehr gut vor, um dann in der Geburt, wie eigentlich durch einen Fitnesskurs, auf diese Geburt in irgendeiner Art und Weise vorbereitet zu sein. Also sie wollen sowohl körperlich die Kontrolle über den Geburtsvorgang behalten, als auch mental, als auch nachher emotional. Und die Kontrolle wird zumindest in der Einteilung, die ich jetzt kenne von männlich-weiblich, dem männlichen Aspekt zugeordnet. Also nicht dem Mann, sondern dem männlichen Aspekt der Frau. Und der ist auch, wie wir vorher schon besprochen haben, völlig wertgleich dem weiblichen Anteil gegenüber. Da wird man mal merken, wenn man diese Listen liest, wo man überall nicht wertfrei ist, sondern wo man Chaos für schlechter hält als Ordnung, ne? Und damit dann ein Teil des Aspekts, wem auch immer das Chaos zugeordnet wird, indem ich es kenne, dem weiblichen Anteil, ne? Weil es auch zur Kreativität und zur Neuschöpfung gehört, die aus dem Chaos entsteht und nicht aus der Struktur. Aber sei es drum, merkt man schnell, dass wir einen Vorteil haben gegen Chaos und auch einen Vorteil gegen Ordnung, je nach Persönlichkeit. Und so haben wir das eben auch bei Kontrolle. Und eben das Gegenteil von Kontrolle wäre dann zum Beispiel Machtlosigkeit, Ohnmacht. Oder wenn man es ein bisschen positiver formulieren möchte, ist natürlich am Schluss Wortglauberei, aber wichtige Hingabe. Und was ich jetzt gehört habe von den Frauen, und das wird mir auch mal wieder bestätigt, ist der Geburtsvorgang ein Vorgang, der eigentlich relativ ohne die Beteiligung der Frau abläuft. Ich weiß, das ist ein bisschen widerspricht zu dem, was wir vorher gesagt haben, den heiligen Akt der Geburt und die Wertschätzung der Frau gegenüber. Jetzt sage ich, sie macht ja eigentlich nicht viel dabei. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich wollte einfach damit sagen, dass andere Teile des Menschen, die Führung übernehmen, die ja dann wieder auch zur Frau natürlich gehört. Aber grundsätzlich ich auch in den Geburtsvorbereitungskursen immer wieder gehört, je mehr die Frau versucht Einfluss zu nehmen auf diesen Vorgang der Geburt, desto schlechter läuft's. Wenn sie die Zähne zusammenbeißt und versucht durchzuhalten, dann macht sie unten auch zu und so weiter. Also es gibt so viel Einfluss, den sie nimmt, wenn sie sich einmischt. Der Friedrich Graf schreibt in einem seiner Bücher auch, es ist wichtig, dass man die Frau gar nicht erst auch intellektuell irgendwie anspricht, weil wann immer die Frau mit ihren Gedanken im Kopf ist, ist sie nicht bei ihrem Körper und dann geht die Geburt anschließend schlechter. Also je mehr die Frau denkt unter der Geburt, desto schlechter läuft die Geburt, laut Friedrich Graf. Und das habe ich gemerkt, das hilft eben den Frauen auch wenn man mit ihnen darüber spricht, dass diese Vorbereitung, diese Sicherheit, diese Kontrolle, das können sie gern machen, um den männlichen Anteil auch zu benutzen und zu befriedigen und die Ratgeber lesen und all das. Aber es hilft auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass es das nachher für eine wunderschöne Geburt nicht benötigt, sondern im Zweifel sogar eher nervt. Weil es braucht eben dann die Hingabe und den weiblichen Anteil des sich auf das Einlassen. Ich nenne das manchmal das weibliche Tun. Weiß nicht, ob das was ist zum Übernehmen. Das männliche Tun ist, ich tue, ne? Ich gebäre. Ne? Das weibliche Tun wäre, ich lasse die Geburt geschehen. Und manchmal ist etwas geschehen lassen viel mächtiger, als es selbst zu machen. Und das haben wir, wenn wir in die Mann-Frau-Beziehung gehen, eben auch oft. Heutzutage beobachte ich, dass in vielen Beziehungen, vor allen Dingen in Beziehungen, die nicht besonders gut laufen, der Mann den weiblichen Part übernommen hat, wo er geschehen lässt. Er öffnet den Raum dafür, dass die Frau arbeiten kann. Und die Frau tut es selber, oder? Ne? Da gibt es immer wieder dieses schöne Beispiel. Also mein Mann, der würde schon abwaschen, aber der wäscht nicht so ab, wie ich das gern hätte. Der hängt die Wäsche nicht so auf, wie ich das gern hätte. Der staubsaugt nicht so, wie ich das gern hätte. Da mache ich es lieber selbst. Ne? Etwas, was dann dem männlichen Qualität eher zugeordnet werden würde. Ich mache es selbst, das männliche tun. Jetzt bitte nicht in der alte Mann-Frau-Thema zurückfallen. Es ist ja weder eins schlechter als das andere. Und wir brauchen selbstverständlich beides. Die Frau muss manchmal sagen, ich mache es selber, und manchmal muss sie das geschehen lassen, wie der Mann auch. Ne? Erst wenn das so eine Einseitigkeit bekommt, dann merkt man einfach, dass das beide Partner oft unzufrieden macht. Der Mann fühlt sich nicht gewertschätzt, weil wenn er dann mal was macht, wird ihm vorgehalten, dass er alles falsch macht. Dann hat er irgendwann keinen Bock mehr darauf und zieht sich weiter in die Schwäche und Ohnmacht zurück. Ja, meine Frau, ja, meine Frau, ja, meine Frau, oder? Und wird dann die jammerige, klagende weibliche Anteil der Beziehung, oder? Wenn der Mann, männliche Anteil, den dann die Frau übernommen hat, völlig zu Recht sagt, ja, entweder das macht er ordentlich oder ich mach's selber. Und dann muss ich es ihm eh noch dreimal sagen. Und in der Zeit, wo ich es ihm dreimal gesagt habe, mache ich es lieber selbst. So. Aktuell in den, vor allen Dingen in den Beziehungen, die nicht so gut laufen, sehe ich das relativ oft, dass es da diese Zusammenstellung gibt. Das ist nicht die einzige. Und das kann auch sehr gut laufen. Ne? Bitte bleiben wir individuell und einzigartig. Als Homöopathin gibt es ja sowieso nicht die Schublade. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass eben, gerade wenn eine Frau kommt, die sich gewöhnt ist, die Kontrolle zu haben, die sich gewöhnt ist, zu bestimmen, die sich gewöhnt ist, das durchzusetzen, was sie will, die einen nachgiebigen, weichen, sanften Mann hat, der sowieso sagt, ja, Schatz, klar, mache ich, die hat dann unter Geburt Schwierigkeiten, eventuell sich fallen zu lassen, sich hinzugeben, weil sie das im Alltag nicht muss, macht, möchte, ne, eventuell sogar ablehnt. Sagt, na, ich mache das selber, ich ziehe das durch, mein Mann muss gar nicht zur Geburt kommen, das kann ich allein. Ne? So bedeutet, auch da hilft es bereits in der Schwangerschaft, ich denke, dass ich das in dem Podcast vielleicht auch schon mal erwähnt habe, der über das in der Schwangerschaft ist, es lohnt sich auch in dem Bereich, das schon mal zu üben und sich auch ein bisschen mehr bedienen zu lassen, Hilfe anzunehmen, wenn es dann schwächere Momente gibt, die auch zeigen zu dürfen, wenn es emotionale Momente gibt, die auch haben zu dürfen, dass daran nichts falsch oder schlecht ist, dass eben diese, was auch immer dann nachher für euch oder für dich oder für wen auch immer der weibliche Anteil ist, der dann mit der Hingabe zusammenhängt, dass der eben auch wirklich praktiziert werden darf als Geburtsvorbereitung, um dann eben unter der Geburt die Führung an den Körper abzugeben, der dann mit meiner Hilfe, indem ich es geschehen lasse, also weiblich, den Raum öffne dafür, dass der Körper die Arbeit erledigen darf, die er eben tut, sich öffnen darf, sich weiten darf, sich weich machen darf, damit es dann alles funktioniert und auch loslassen darf. Ne? Ist auch wieder was in meinem Liste, was Weibliches ist, loslassen, empfangen, ne? Das alles sind dann eben Qualitäten, die unter der Geburt eben sehr nützlich sind. Und das kann man eben auch dann mit der Homöopathie sehen, dass wo das Stillstandsmittel, wir haben gewisse Mittel, die eher männlichen Qualitäten zugeordnet sind und eher weiblichen Qualitäten zugeordnet sind. Das heißt dann in der alten Literatur Männermittel und Frauenmittel, das stimmt nicht mehr. Kann man überhaupt nicht sagen, dass Männermittel jetzt nur Männer bekommen, aber es kriegen Menschen mit einem starken männlichen Anteil, zum Beispiel eben stark kontrollierte Leute, das waren früher eben Männermittel, heute sind das eben Menschen mit dem stark kontrollierenden Anteil und deshalb braucht es unter der Geburt relativ viele solche Arzneien, also eigentlich könnte man fast sagen, unter der Geburt braucht die Frau Männermittel, wenn sie nicht loslassen kann. Na, nur dann. Und das fand ich recht interessant, dass eben ein Großteil meiner Erfolge mit der Homöopathie und der Geburt mit eigentlich aus der alten Literatur übernommenen sogenannten Männermitteln passiert sind. Das ist interessant und deshalb wollte ich auf den Teil von dem männlich-weiblich noch eingehen, weil natürlich, nachdem ich das mit dem Arzneimittel hinzugebe, dann kann die Frau die Kontrolle loslassen, kann sie sich wieder öffnen und die Lebenskraft hilft dabei, aus der Einseitigkeit in die Mitte zu kommen und im Zentrum zu sein und dann sich beider Fähigkeiten bedienen zu können, weil am Schluss ist das Wohlbefinden eine Balance aus Perfektion und Chaos, eine Balance aus Kontrolle und Hingabe und eine Balance aus Geben und Empfangen. Ich hoffe, dass euch dieser sehr ausschweifende und lange Podcast-Episode trotzdem gefallen hat. Ich bin richtig in Stimmung gekommen. So, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, also werde ich sie auch genauso lang hochladen, wie sie ist. Und hoffe, Ihr freut euch genauso wie ich auf die Interviews mit den Hebammen, die wir dann noch hören werden, was sie so für Erfahrungen gemacht haben unter Geburt. Und seid auch interessiert an dem Buch, was ich da vorstellen will, was ich in der Praxis bei mir benutze und die Seminare. Zum Abschluss kann ich vielleicht noch ein bisschen was Administratorisches machen. Die Lerngruppe läuft im Moment auf Hochtouren. Ich habe letztens von meinem strategischen Berater gehört, dass der Name nicht besonders gut gewählt ist. Das klingt so ein bisschen nach Nachhilfe. Grundsätzlich vertiefen wir uns da in Fragen der Materia Medica und der Homöopathie. Also man könnte es auch so nennen wie den Kurs, den ich an der SAI anbiete, Tauchkurs. Nur dass das eben auf einem studentischen Niveau ist, damit auch Anfänger daran teilnehmen können. So ist der Name Lerngruppe geprägt worden, aber grundsätzlich lernen wir da nicht wirklich, sondern vertiefen uns in bestimmten Bereichen der Homöopathie. Das unterstützt dadurch, dass wir das Kahoot im Moment benutzen, diese Multiple-Choice-App, die man benutzen kann, um homöopathisches Wissen zu repetieren, was auch recht beliebt ist. Wer da so noch einsteigen will, kann sich gerne melden. Die Facebook-Gruppe hat im Moment ein paar schöne Diskussionsbeiträge, wer da vielleicht mal reingucken will. Ansonsten suche ich wie immer weiterhin für die Zukunft, dass der Podcast lange lebt, Leute, die gerne über ihre homöopathischen Erfahrungen sprechen wollen, also speziell Patienten. Vielleicht habt ihr auch ein eigenes Geburtserlebnis, was ihr gern teilen möchtet, wo ihr mit Homöopathie gewisse Verbesserungen gefunden habt, auch rund um Schwangerschaft und Geburt. Dass einfach auch andere Lust kriegen, nicht nur von mir das zu hören, dass es funktioniert, sondern auch echte Menschen, denen das da geholfen hat. Das, glaube ich, motiviert dann andere Leute auch, diese Erfahrung zu machen. Und jeder, der die Erfahrung mit einem homöopathischen Mittel gemacht hat, wo es gewirkt hat, weiß ja, wie wunderschön das ist und wie toll es sich anfühlt, diese Erfahrung zu machen. Und zumindest jedem das zu ermöglichen, der offen ist dafür. Dafür brauchst du dann eben auch individuelle Botschafter und vielleicht bist du ja jemand, der gern darüber reden will, gern auch als Mann. Warum nicht? Das interessiert dann vor allem die Frauen. Das ist aber immer ganz speziell. Das haben sie immer gesagt, wenn sie Männerseminare anbieten, dann haben sie immer fast genauso viele Anmeldungen von Frauen, die gern mal hören würden, wie die Männer so ticken. Was andersrum ich noch nie gehört habe, dass sich Männer auch auf Frauenseminare anmelden. Gut, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.